Hallo und herzlich willkommen zum Social Kickcast, dem Schwimmsport-Podcast mit Jan Glocke und mir, Felix Kusnierz.
Ja, back on track, wir sind wieder da. Felix ist aus dem Urlaub zurück, ich mache genau das Gegenteil von Urlaub. Hallo Felix, wie geht's dir?
Hallo Jan, ja, wie soll es mir anders gehen als tiefenentspannt, was eigentlich gelogen ist. Ich bin jetzt ja schon eine Woche aus dem Urlaub zurück und die erste Uniwoche steckt mir in den Knochen und in den Beinen. Aber trotzdem, erholt fühle ich mich gerade im Kopf noch total. Muss ich fragen, wie es dir geht? Macht das Sinn?
Ja, kannst du gerne machen. Ich bin, ja, ich sag mal kaputt. Also Vanessa ist ja gerade im Trainingslager mit dem SV NRW und da sind so ein paar Leute von uns mit. Und ja, der Rest ist halt hier geblieben und muss auf die DJM vorbereitet werden. Und wer macht das natürlich?
Das ich. Macht der Jan.
Korrekt.
Machst du die Gruppen parallel oder machst du die in den gewohnten Trainingszeiten auch schön nacheinander, nach Vanessas Plänen, erst die eine und dann die andere Gruppe? Wie ist der Stand der Dinge? Wie tust du's?
Nee, es sind so um die 25 Leute. Das heißt, die kann ich nicht alle in einer Gruppe in der DJM-Vorbereitung machen. Das heißt, ich habe aus diesen 25 Leuten habe ich 4 Kleingruppen gebildet. 2 Kleingruppen trainieren immer gemeinsam, sodass immer so 12, 13 Leute gleichzeitig im Wasser sind. Und der Rest kommt dann halt danach. Also ich habe diese Woche 16 mal 2 Stunden Wasser als Trainer.
Das sind 32 Stunden. Und in den 8 Stunden bereitest du dann alles vor und nach. Ne? Reicht ja.
Ja, genau. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass das ja die reine Wasserzeit ist. Da ist ja noch nicht die Erwärmungszeit und die Nachbereitungszeit dabei. Also.
Ja, ich sehe, worauf es hinausläuft. Auf das alte Lied.
Ja, genau. Aber das haben wir schon oft besprochen. Dazu ist heute dann leider auch noch mein Auto kaputt gegangen, musste in die Werkstatt. Das heißt, ich bin jetzt mit dem Bus unterwegs und das bringt mein Zeitmanagement so ein bisschen durcheinander. Deswegen habe ich heute nicht ewig Zeit, aber die Zeit, die ich habe, die nehme ich mir natürlich gerne für diesen Podcast.
Ja, freue ich mich da auch drauf. Ich habe ja auch ein bisschen was zu erzählen aus dem Urlaub. Wir hatten so ganz grob ein Thema angepeilt. Ich glaube, das wird es dann heute nicht. Das wird es dann irgendwann, wenn die Vorbereitungszeit auch ein bisschen schöner war, ein bisschen länger war. Aber erzähl doch erstmal, Auto in der Werkstatt. Meins war vor dem Urlaub. Wir sind ja mit dem Auto bis in den Schwarzwald gefahren. Auch nochmal in der Werkstatt. War nicht günstig, diese Inspektion mit allem, was dazu kam. Aber wie ist das bei dir? Gehst du in eine Werkstatt und die sagen dir, jo, das und das und das muss gemacht werden und du weißt, wovon die reden? Bei mir ist das nicht ganz so.
Nee, keine Chance. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe echt wenig Ahnung von Autos und von der ganzen Problematik, die da entstehen könnte. Ja, ich habe bei 2, 3 Werkstätten angerufen, die hatten alle keinen Termin frei, beziehungsweise erst in 2 Wochen und das Auto hat sich echt komisch angehört. Und dann bin ich halt zu BMW gefahren, wo ich schon wusste, okay, bei BMW wird es halt teurer. Ja, die haben das dann auf eine Bühne gehoben und da ist halt der Auspuff ist irgendwie so ein bisschen rausgerissen und das muss jetzt alles neu gemacht werden. Es wird nicht ganz günstig, wir sind aber unter 1000 Euro, also ja.
Also wir waren drüber ohne eine große Erneuerung. Gut, wir hatten halt einen Satz Reifen neu, die wären bei BMW auch viel, viel teurer gewesen, aber die haben schon schwer ins Gewicht geschlagen beispielsweise. Aber die könnten mir da alles verkaufen. Wenn die sagen, mein Auto braucht ein neues Einhorn, dann sage ich, alles klar, was kostet das?
Ja, richtig. Genauso ist bei mir auch und es muss gemacht werden und ich kann damit jetzt definitiv nicht mehr fahren. Also habe ich es da gelassen. Irgendwann Mitte nächster Woche kriege ich es wieder und bis dahin bin ich umweltfreundlich unterwegs mit dem ÖPNV. Ist auch nicht so schlecht.
Ja, und du lernst deinen Stadtteil mal ganz neu kennen. Ne? Du kannst ja jetzt beim Fahren mal aus dem Fenster gucken. Ich finde tatsächlich, ich fahre jetzt ja auch super viel Bus, nachdem ich jahrelang nur Auto gefahren bin, weil meine Freundin ja das Auto hat, aber ich jetzt tatsächlich auch wieder nach Bochum muss. Und man nimmt die Welt anders wahr. Also nicht, dass ich mein Auto nicht vermissen würde, aber man nimmt die Welt einfach anders und genauer wahr und ab und zu ist es auch ganz nett, die Kopfhörer mal rauszunehmen und so zu hören, worüber unterhalten sich die Leute so. Meistens wird es dann irgendwann anstrengend, weil das so, die Leute sich unterhalten, hier und da vielleicht auch einfach sehr doof ist. Aber für den Moment ist es manchmal echt ganz witzig.
Ja, ich bin leider ganz anders. Also wenn ich Bus fahre, dann habe ich Kopfhörer drin, höre irgendeinen Podcast oder sonst was oder Musik und lese nebenbei irgendwas auf dem Handy oder so. Also ich nehme da gar nichts viel wahr und die Busroute ist auch genau die gleiche, die ich sonst fahren würde. Also es ist wirklich alles gleich. Von daher, das ist jetzt nicht so richtig spannend, aber ich habe meinen Stadtteil trotzdem kennengelernt. Ich bin mit dem Hund mal ein paar neue Routen gegangen in letzter Zeit. Also von daher, Heising kenne ich.
Ist der Hund dann total verwirrt oder macht die das?
Nee, der findet das geil. Der findet das geil, neue Wege zu gehen und neue Sachen kennenzulernen. Das
neue Bäume zu finden, ne?
Korrekt.
Schön, schön. wir sind ja mehr oder weniger ein Sport-Podcast und wenn ich jetzt über den Urlaub erzähle, dann muss ich, glaube ich, nicht erzählen, beziehungsweise ich könnte erzählen, wie toll das Saunieren war. Also wir hatten ein Hotel mit Spa angegliedert und das war auch so ein bisschen die Idee, ne? Dass du quasi 5 Tage lang Handy aufs Zimmer und dann ab in den Spa, viel lesen und viel entspannen, das war toll. Aber mein sportliches Highlight, vielleicht fange ich damit an, hatte ich auch dann tatsächlich mal kurz einen Post von gemacht, eine E-Mountainbike-Tour durch die Berge. Bist du schon mal E-Mountainbike gefahren oder generell E-Bike gefahren?
Ich bin einmal, boah, aber vielleicht für 200 Meter E-Bike gefahren. Das ist schon witzig. Das ist schon, als ob dich einer von hinten anschiebt irgendwie.
Oh, das beschreibt's gut, ja.
Ja, und gerade, also ich habe letztens eine Beschreibung gehört, dass es ist wie beim Flughafen auf diesen Laufbändern, wo man mit dem Koffer, wenn man da drauf geht, dass das so ein bisschen so ähnlich ist. Ich finde eher dieses, da schiebt einer von hinten, finde ich besser.
Ja, aber ich finde, das beschreibt beides ganz gut, weil du ja, ne, bei den Laufern am Flughafen, du gehst ja trotzdem, du läufst ja, ne? Also du läufst bei gleichem Einsatz ja viel schneller.
Richtig.
Und das dahingehend beschreibt das schon ganz gut, aber das Gefühl an sich, würde ich auch eher sagen, da schiebt einer, weil du wirklich das Gefühl hast, das zieht dir das Ding so ein bisschen unterm Arsch weg, gerade beim Antreten. Gerade wenn du die höheren Unterstützungsstufen einstellst und das war richtig gut. Da hatten die vom Hotel einfach so, ja, wir haben 6 E-Bikes hier, wenn ihr wollt, könnt ihr euch die leihen, kostet keinen Cent.
Geil.
Ja, mach ich. Haben wir gemacht, das war wirklich eine große Freude. Gerade da in den Bergen, du fährst halt einen Berg hoch und das mit 25 km/h.
Ja, das ist halt echt geil. Also du siehst dann wirklich was von der Umgebung und normalerweise, wenn du das mit einem normalen Mountainbike gemacht hättest, wärst du nach einer Stunde wahrscheinlich endlos platt. Da geht gar nichts mehr, so Schwarzwald rauf, runter und so. Das ist ja höllisch anstrengend und so kannst du echt ein bisschen die Natur auch genießen, ne?
Ja, genau. Du konntest die Natur genießen. Wir haben am Anfang sind wir so ein bisschen Wanderwegen gefolgt, was dann natürlich vom Untergrund her auch ein bisschen anspruchsvoll und dann dadurch anstrengend war, weil du natürlich hochkonzentriert warst und hier und da natürlich auch so ein bisschen mal die Unterstützung runter, dann wurde es anstrengend, dann mal die Unterstützung sehr hoch, dann wurde es einfach lustiger in dem Sinne, ne? Aber einfach beim Wanderwege folgen, so, oh, das klingt nett, da fahren wir jetzt mal hin, sind ja nur 2 Kilometer. Gewandert hättest du rechts und links wahrscheinlich viel, viel mehr gesehen, keine Frage. Aber so haben wir viele von diesen Orten abgeklappert. Das war total geil. Dann siehst du da eine Bank an einem kleinen Tümpel und es ist schön und dann sagst du, ja komm, stellen wir die Fahrräder ab, setzen uns 5 Minuten hier hin und essen einen Apfel oder so. Fährst weiter, kommst in irgendeinen Ort und oh geil, hier ist ja so ein mega Vogteiturm, hieß das Ding, mit einem super, super schönen Blick. Hätten wir so nie gefunden, wenn wir da durch die Gegend gewandert wären oder uns nur an irgendwelchen Karten orientiert hätten oder ja, wie soll ich sagen, oder an Reisezielen orientiert hätten. Das war einfach von dem Ort, so viele Spenden gesammelt, Turm aufgebaut, Landschaft gucken, voll geil. Und da, das ist so ein bisschen für mich auch der Charme von, komm, wir fahren einfach mal los. Wir fahren einfach mal los, checken das Handy in die Tasche und zurück, ja, dann vielleicht mit App. Und genauso ist es geworden. Das war einfach nur geil.
Ja, top. Wie viele Kilometer habt ihr abgerissen?
Gar nicht so viel. Es waren dann am Ende 30 Kilometer nur. Viel durch den Wald, auch eine Steigung, die war richtig anspruchsvoll, die war richtig Spaß gemacht. Da hat Anne kurz vorm Ziel musste sie absteigen, hat sie aber zum Glück nicht hingelegt, weil so ein E-Mountainbike ist natürlich dann auch einfach bockschwer. Ich bin bestimmt 16, 17 Kilo gewogen, die Dinger. Wenn du sonst dein 12 Kilo, 10 Kilo Fahrrad gewohnt bist, das ist schon anders. Aber das war cool. Nee, aber wir haben jetzt nicht so viele Kilometer gemacht, waren aber 4 Stunden unterwegs, mit vielen Stops zum Anhalten, mit viel zum Gucken. Und dann war der Akku aber auch leer. Also so sind wir gefahren.
Ja, perfekt. Und danach ab in die Sauna, ja. Schön Wellness gemacht dazwischen, den ganzen Urlaub lang.
Genau. Oh, ein Traum, ey. Das war fast das Beste an dem Urlaub. Und zwar, das muss ich doch erzählen, also der Spa war so aufgebaut, dass die beiden hatten nur 2 Saunen, ne? Kein Riesenhotel, vielleicht für 150 Leute oder so, ne? Die hatten 2 Hauptsaunen, einmal eine Niedrigtemperatur mit 70 Grad, einmal eine finnische mit 90 Grad und normalerweise Aufgüsse ging jetzt Corona-bedingt leider nicht, sehr schade. Aber mir hat es eigentlich auch gereicht. Und die beiden Saunen hatten aber ein Panoramafenster nach vorne und das Hotel hieß irgendwas am See und der See war ein Wasserloch, ne? Also jedes 25 Meter Becken ist ungefähr so die Größe gewesen, ne? 25 Meter Becken, 8 Bahnen, ungefähr die Größe war der See. Aber trotzdem, du hattest einen schönen Blick auf den See. Ein paar Enten, ein paar Schwäne haben sie clevererweise direkt vor die Saunen den einfachsten Ausstieg für die Tiere mit einer kleinen Wiese gemacht, sodass sie dann da auch am ehesten aus dem Wasser kamen zum Chillen. Und wir hatten das große Glück, dass wir eigentlich jeden Tag, den wir da waren, so 4-5 Stunden trocken oder sogar sehr schönes Wetter hatten, in dem wir dann raus sind, wandern waren, diese Fahrradtour gemacht haben und so. Und als wir von der Fahrradtour wiederkamen, keine 10 Minuten später hat das geschüttet wie aus Eimern. Und das aber aus der Sauna mit dem Blick auf den See sich anzusehen, das war wunderschön.
Ja, das hat schon was. Also das finde ich auch gut. Ich bin ja sowieso großer Wellness-Fan. Konnte das ja jetzt lange wegen Corona nicht machen, weil Aufgüsse und so weiter halt nicht erlaubt waren. Und ohne Aufgüsse ist für mich so eine Sauna nur so eine halbe Sauna. Und deswegen, jetzt gerade geht es langsam wieder los. Ich war jetzt einmal wieder da. Das war so halb geil. Ich warte lieber noch ein bisschen. Aber wenn es wieder losgeht, bin ich wieder zu finden in den Saunen.
Meine Eltern waren letztens in einer Therme und da durften sie tatsächlich Aufgüsse machen.
Ja, habe ich auch. Also wir waren im Vabali in Düsseldorf, da waren auch Aufgüsse, aber die waren 5-6 Minuten. Weißt du, normalerweise sind das 12-15 Minuten. Das war mehr so eine Beduftung, haben sie es genannt.
Ja, aber genau das ist so ein bisschen, also klar, so ein Aufguss ist natürlich auch intensiv, ne, und mit der Luftfeuchtigkeit ist dann eine ganz andere, die war jetzt in dieser finnischen Sauna natürlich auch sehr niedrig, so ohne jeden Aufguss, ne, das ist auch nochmal ein Faktor. Was ich aber an den Aufgüssen vor allem geil finde, ich stehe ja total auf so Eukalyptus, das ist mein Ding, ne, das macht mich richtig glücklich, wenn ich dann rauskomme und dann einmal tief durchatme, da stehe ich voll drauf. In welche Richtung gehst du bei den Aufgüssen? Bist du mehr so der süße Typ?
Nee, total. Also dieses Menthol, Eukalyptus, das, was dir am besten, wenn es dir sogar Tränen in die Augen treibt, weißt du, wenn du kaum noch richtig blinzeln kannst, weil es einfach ein ordentlicher Aufguss ist, das ist geil. Da stehe ich auch drauf. Und ansonsten so Bäume, weißt du, so Latschenkiefer, Birke und
oh,
so weiter.
Ja,
das finde ich auch richtig geil.
Ja, ja. Das war auch im Wald einfach richtig schön, weil es hat ja immer geregnet, der Wald war eigentlich die ganze Zeit feucht. Und dann da entlang laufen, ne, und der hatte so ein ganz bestimmtes Aroma. Das hat nicht total über die Aufgüsse hinweggetröstet, das wäre gelogen, aber es ging in die Richtung. Es war einfach geil, es hat geil geduftet.
Alter, heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, absoluter Privatpodcast bisher. Ihr erfahrt einiges über uns, habt ihr lange nicht mehr, aber jetzt wisst ihr, welche Saunaaufgüsse wir mögen. Also
womit
ein bisschen
man uns
mehr
glücklich
über
uns. Macht. Ja. Oh, apropos Sauna. Wusstest du, dass in dem Elternhaus, in das ich jetzt ja mehr oder weniger wieder zurückgezogen bin, seit Jahren eine unbenutzte Sauna steht?
Natürlich nicht. Woher soll ich das wissen?
Ja, eine gute Frage. Sie wird ja nicht benutzt, also erzähle ich da nicht. Nein, mein Papa hat vor vielen, vielen Jahren mal eine Sauna gebaut. Ne? Und also diese ganze Garage ist dadurch entstanden, auch in ihrer Größe entstanden, mit dem Argument, ja, da muss man auch mal einen Wohnwagen reinpassen. Der ist nie angeschafft worden, ne, aber die Garage ist entsprechend hoch, entsprechend groß. Ne, also ein Wohnwagen und ein zweites Auto war deren Plan. Und dann hat mein Papa sich gedacht, hey, zu diesem Wohnwagen könnte man doch auch selbst bauen eine Sauna mit Anhängerkupplung.
Ja, und sicher.
Ja, natürlich. Also mit als Anhänger, ein Sauna-Anhänger. Und die steht ja seit Ewigkeiten unbenutzt in dieser Garage rum. Steht da natürlich auch nicht schön. Sie stand ein paar Jahre draußen. Da wurde sie auch noch benutzt. Und dann wurde sie da irgendwann reingeschoben und nie wieder angemacht. Das ist total geil. So eine kleine, ne? Also wirklich, wie du dir halt so einen Anhänger vorstellst, wie wenn du umziehst oder so ein Anhängerchen. Ne? Da steht der Ofen drin und dann kann da einer liegen oder zwei sitzen. Ne? Das ist die Sauna. Aber trotzdem, hey, wir haben eine Sauna zu Hause.
Ey, ist aber cool. Eigentlich eine coole Idee. Also von daher gar nicht schlecht. Habe ich nicht. Brauche ich allerdings auch nicht. Also ich gehe dann lieber in die Sauna mal. Ansonsten, ja.
Ja, total. Also das ist, ich glaube, wenn die angeschlossen wäre, würde ich sie jetzt auch gerade im Winter gerne nutzen. Aber gerade im Winter, dann kannst du natürlich auch mal rausgehen nach der Sauna. Ich bin nicht so der kalte Duschemensch. Ne? Ich stelle mich dann lieber bei 0 bis 10 Grad draußen in den Schnee und dampf so vor mich hin, bis mir kühl wird. Das finde ich geil. Aber dieses Schockfrosten, das ist nicht meins. Und das könnte ich mir jetzt im Winter wieder gut vorstellen. Da müssten wir es halt mal wetterfest für machen und rausstellen. Steht auf der langen To-Do-Liste für den Garten. Wir haben jetzt ja die Wohnung fertig gemacht. Jetzt hat der Garten eine immer länger werdende To-Do-Liste für nächsten Sommer.
Ja, aber Garten kannst du jetzt eh nichts machen. Jetzt wird's kalt, jetzt brauchst du auch nichts mehr tun. Das kannst du im Frühling machen.
Genau, jetzt ist die Jahreszeit für die Steuererklärung und so ein Zeug.
Ja, super, ganz genau. Für die schönen Sachen im Leben.
Genau, für die etwas schöneren Sachen im Leben.
Ja, aber es ist schön, dass du mich ein bisschen mitgenommen hast in deinen Urlaub, weil, wie gesagt, also ich bin gerade völlig im Gegenteil vom Urlaub. Ich bin irgendwie nur in der Schwimmhalle und wenn ich nicht in der Schwimmhalle bin, dann plane ich das Training oder mache eine Siesta, auf die ich heute verzichte für den Podcast übrigens. Aber so ein kleines Mittagsschläfchen, so eine halbe Stunde, boah, wenn man sich das angewöhnt, das tut so gut. Das ist echt der Hammer.
Oh, das glaube ich dir. Das macht man ja in jedem Trainingslager nicht ohne Grund und es tut da auch schon immer so gut. Warum nicht
mal
im Alltag, ne?
Und bei jeder deutschen Meisterschaft, ich meine, jetzt steht die DJM an, wenn dann die Vorläufe vorbei sind und man fährt zurück ins Hotel, ist Mittag, dann legt sich nahezu jeder hin, die viele machen nochmal die Augen zu, einen kurzen Powernap, nochmal Energie tanken für das Finale, sowohl Sportler als auch Trainer. Also ich schließe mich da nicht aus. Ich mache das genauso, weil auch ich muss ja am Ende abliefern. Wer mich schon mal am Beckenrand erlebt hat, ich liefere ab. Also ich bin mit viel Emotionen dabei. Aber das tut, ja, das tut schon gut und das braucht man auch, weil am Ende muss man als Trainer ja auch das vorleben, was man von den Sportlern erwartet, nämlich vollen Einsatz, Begeisterung für das Ganze und echt, dass man Bock für das Ganze hat und für das Ganze brennt. Und das kriegt man ganz gut hin mit einem kleinen Mittagsschläfchen. Also jetzt für alle, die vor der DJM stehen, so ein 20 Minuten, 30 Minuten Augen zu, länger nicht, sonst fährt der Körper schon ein bisschen weit runter, aber das ist wirklich eine richtig gute Sache.
Ja, das stimmt, das glaube ich dir. Gerne auch jetzt schon in der Vorbereitung, weil in der Vorbereitung quillt man ja eh so vor Energie über. Ich glaube, dann ist es schwer. Du hast eine Stunde später Training oder so oder eine Stunde früher Schluss und dann früher ins Bett gehen oder halt Mittagsschlaf machen und das, obwohl du gerade immer mehr Energie hast, ich glaube, das wäre schwer.
Ja, ja, aber du hast, noch sind wir nicht in der Phase, wo die vor Energie strotzen. Wir sind ja gerade so ein bisschen am Anfang der Taper-Phase, gehen gerade ja so ein bisschen runter, haben aber noch relativ intensive Serien dabei, die auch ganz schön, die echt anstrengend sind und auch noch ein bisschen nachwirken, aber das wird nächste Woche kommen. Dass die merken, dass sie ausgeruhter sind. Jetzt haben wir gerade noch Doppeleinheiten. Die fallen nächste Woche weg. Dann gehen wir nur noch auf einer Einheiten pro Tag. Die Umfänge gehen runter. Intensität bleibt gleich. Ist ja nun mal so im Tapern. Aber dass wir dann nur noch wirklich schnell schwimmen oder entspannt und technisch sauber. Und da wird dann die Energie kommen. Und dann werden die wirklich teilweise in Anführungsstrichen unerträglich. Also wie HB-Männchen hüpfen ja durch die Halle, weil die so viel Energie haben und nicht wissen, wohin damit. Und genau das wollen wir ja haben. Das sollen sie ja dann in Berlin rauslassen. Und daran arbeiten wir gerade. Oh, und heute kommt da nochmal eine richtig schöne Belastung, auf die ich mich sehr freue.
Ja, ich hoffe, ich bin zu dem Zeitpunkt in der Halle. Ich muss da vom letzten internen Wettkampf ein bisschen was wegräumen noch, ins Lager zurückbringen. Werde dann mal kurz in der Halle vorbeischauen und ich hoffe, ich bekomme ein bisschen von der Action mit. Ich werde auf jeden Fall mal reinkommen und dich auch da volltexten. Ich würde ja sagen privat, aber geht es noch viel privater als das, was wir jetzt in den ersten 15 Minuten besprochen haben?
Vermutlich nicht. Vermutlich haben wir uns alles gesagt, was du mir aus dem Urlaub erzählen wolltest. Und alle haben mitgehört, umso schöner. Ja, aber zum Training.
Ich hätte noch über das Essen schwärmen können.
Ah, das Essen ist immer gut. Oh, Schwarzwald.
Nee, aber das, ja, es war toll. Ich habe auch immer, jeden Abend, wenn daneben stand, regionale Küche, alles klar, das nehme ich. Das
meinst du? Ja, und der Wein dazu. Ich sag dir, im Schwarzwald gibt es ja wirklich guten Wein.
Ja, also wirklich auch tolle Weine getrunken, wobei wir auf dem Rückweg in Worms, wo wir regelmäßig zum Backfischfest gefahren sind mit Freunden, letzten beiden Jahre aber nicht, weil nicht so wirklich stattgefunden hat, sind wir vorbeigefahren und haben 15 Flaschen Wein mitgenommen.
Ja, sehr schön.
Naja, egal, du wolltest zum Training was sagen.
Wir ja, zum Training, ab. Genau, heute Training. Ja, heute für, ich sag mal, den Großteil kommen heute 6x50 Max von oben, alles was geht, mit dementsprechend langer Pausenzeit. Das wird sich so zwischen 12 und 15 Minuten bewegen, wo die dann auch wirklich locker schwimmen, wo die runterfahren, sodass sie dann den nächsten wirklich wieder alles geben können. Und das hat bei den letzten Malen, wo wir das gemacht haben, richtig, richtig gut geklappt. Ich gehe davon aus, dass die auch heute wieder richtig schnell sein werden, richtig Gas geben werden. Die Leute, die auf Teneriffa gerade mit dem SV NRW im Trainingslager sind, sind das gestern geschwommen und waren brutal schnell. Dementsprechend erwarte ich mir auch viel von denen, die in Essen geblieben sind. Die Langstreckenschwimmer machen natürlich ein bisschen was anderes. Meine 200-Brustschwimmerin macht auch ein bisschen was anderes. Aber alle anderen werden heute wirklich gnadenlos durchballern.
Ja, und das wird auf jeden Fall nett anzusehen, was da. Da passiert dann richtig was.
Ja, sicher. Also da holen alle die Wettkampfhosen, Badekappen raus und so. Man ist wirklich, man geht an den Start, wie man beim Wettkampf an den Start gehen würde. Natürlich nicht mit seinem besten Anzug oder seiner besten Hose, aber mit einer etwas ausrangierteren. Alleine nur fürs Gefühl. Und dann wird richtig, richtig abgeliefert. Und das 6-mal hintereinander auf allerhöchstem Niveau. Das, finde ich, ist so eine Belastung, die macht A, richtig Spaß. Und im Hinblick auf so eine deutsche Meisterschaft, wo man ja wirklich sein Maximum wirklich rausholen soll, ist das für mich immer eine der schönsten Vorbereitungsserien überhaupt.
Ja, was ich halt finde, ist, dass du diese Serien nicht unterschätzen darfst. Ne? Man könnte jetzt ja sagen, ja, es sind nur 6,50er in anderthalb Stunden. Das ist ja verdammt wenig. wenn man auf die Meter guckt, kommt das Lockerschwimmen dazu. Sollte man aber bei dem Ganzen nicht machen. Wenn jemand damit klarkommt, jedes Mal nur 200 locker zu schwimmen, ist es ja auch okay. Was ich aber bei der Belastung auf jeden Fall noch gerne groß mit anführen würde, ist die psychische Belastung. Dass du jedes Mal ja eben nicht, du gehst dahin, machst 30 Sekunden einmal ausbelasten und gut ist. Nee, das fängt ja viel früher an. Dass du dich wirklich dann auf deinen Start mental komplett vorbereitest, voll fokussierst, dass du weißt, okay, jetzt gleich wird's schmerzhaft, aber ich will das, ich mach das so und so, ne, dieses Visualisieren deines Rennens, sodass dann die mentale Belastungszeit eben nicht nur bei 6x30 Sekunden ist, Pi mal Daumen, sondern viel, viel, viel größer. Und das wollte ich einfach nochmal gesagt haben, sollte man nicht unterschätzen bei dieser Aufgabe.
Ja, richtig, total. Also wir hatten jetzt vor 3 Tagen sind wir 3x100 gebrochen geschwommen. Auch die sind hart, sehr hart auch mit 15 Minuten Startzeit. Die sind aber nur 3x. Und was du vollkommen richtig sagst, es sind 6x. Und man muss wirklich 6x auf dem Punkt da sein und abliefern. Und das ist das Schwierige daran. Aber wenn du das kannst, 6x, dann kannst du auch beim Wettkampf das mit Vorlauffinale, vielleicht sogar 2 Strecken an einem Tag Vorlauffinale, dann kriegst du diese 4 Starts auch problemlos mental unter. Und genau deswegen machen wir das. Und natürlich, weil wir natürlich die maximal schnelle Geschwindigkeit haben wollen und ja, weil es einfach geil ist und Spaß macht.
Ja, das stimmt. Was erwartest du, beziehungsweise was ist deine Erfahrung, wie deine Sportler, das ist jetzt schon in meinem Optimalfall, ist der erste der schnellste oder einer der schnellsten und vor allem nicht weit weg vom allerschnellsten. Und dann wird es natürlich hinten raus, ein bisschen müder, ein bisschen langsamer. Wie ist deine Erfahrung da mit deinen SportlerInnen? Wie schlagen die sich in so Serien?
Ja, also der erste sollte immer der schnellste sein, das gebe ich auch so vor. Aber die Abweichung über die 6 ist tatsächlich nicht viel. Also der erste, da bewegen wir uns so, wenn wir auf die Bestzeit gucken, so auf 98% ungefähr, 97-98%. Aber eigentlich fällt niemand unter 95% seiner Bestzeit, vielleicht 94%. Aber viel mehr ist es gar nicht. Das heißt, sie bewegen sich da in einem sehr engen Zeitraum. Das schaffen die schon innerhalb von 12, 13 Minuten, sich wieder so zu regenerieren, um das nochmal zu schaffen. Kürzer habe ich auch schon probiert, dann wird es schwierig. Dann hast du auch wirklich einen Abfall und dann wird auch die Technik ein bisschen wegbrechen hinten, wenn du das machst. Aber mit diesen, sagen wir mal, knapp 15 Minuten Startzeit, damit geht's. Damit kriegen die das echt hin auf einem Niveau. Und ich würde sagen, der Großteil bewegt sich in einem Bereich vom schnellsten bis zum langsamsten so 0,8 bis maximal einer Sekunde.
Mhm. Das ist nochmal schön, dass du die Sekundenzahl am Ende nochmal gesagt hast. Die Prozentzahlen, die sind ja ein bisschen kryptisch gewesen. Da kann ich mir jetzt besser was drunter vorstellen. Direkt die Folgefrage, einfach weil es mich auch ein bisschen juckt. Was würdest du schätzen? Nochmal angenommen, ein Sportler könnte sich unendlich lange motivieren, da Spaß dran zu haben. Was natürlich nicht der Fall ist. Aber mal angenommen, das wäre so. Was schätzt du, wie viele Wiederholungen dieses Sets müsstest du machen, bevor der Sportler, die Sportlerin rein körperlich dann doch einen deutlicheren Abfall der Leistung erzielen würde? Oder glaubst du, wenn die SportlerInnen sich immer wieder voll motivieren können, passiert das zumindest in keinem nennenswerten Zeitraum?
Ja, also diese Zahl 6x kommt nicht von ungefähr bei mir. Also ich habe es schon mit 8x gemacht, auch das geht noch. Ich habe es aber auch schon mit 10x gemacht, da führt schon nichts mehr.
Also, aber auch mit 15 Minuten Startzeit, also einfach eine sehr, sehr lange Einheit.
Ja, genau, das war dann eine sehr lange Einheit. Das habe ich damals noch in Österreich gemacht, da waren es 10x50. Ich glaube, das waren Start alle 12:30, also auch nah dran. Jetzt machen wir das ja so 12 bis 15 Minuten, das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie schnell sind die Läufe davor, wieder raus aus dem Wasser und so weiter. Das heißt, das ist so ein bisschen Gleitzeit eigentlich, also 13 Minuten wird wahrscheinlich jeder haben, aber ich will halt nicht, dass es länger als 15 Minuten wird und in Österreich hatte ich 12,5 und da waren 10 und das war so, also meist ist der 6. noch wirklich auf hohem Niveau und ab dann fällt es wirklich aber auch ab. Ich glaube tatsächlich, sowohl aus mentalen Gründen als auch aus körperlichen Gründen, weil du kannst halt nicht ewig Leistung auf allerhöchstem Niveau bringen. Das funktioniert halt nicht.
Ja, ja. Ich glaube aber auch einfach, dass, also das ist das mental, du bist halt einfach irgendwann müde, ne? Also ich glaube, das ist eine riesige Komponente bei der Sache. Wir haben ja auch schon 1000x gesagt, Sprintstrecken sind einfach für den Kopf super anspruchsvoll, auch das Training dafür. Wenn du das dann aber 2 Stunden quasi am Stück machst, 2,5, 3 Stunden am Stück machst, ich glaube nämlich gar nicht, dass jemand sich immer wieder voll fokussieren kann.
Ja, und dafür sind die 50 Meter auch zu lang. Also mit 25ern habe ich die Erfahrung gemacht, boah, da können die, also wenn die jetzt 25 voll schwimmen, 75 locker, da können die über 20 Stück, können die relativ stabil schwimmen. Das geht. So kriegen die das noch hin. Das war so, weißt du, 25 max, 75 locker, Start alle, weiß nicht, 3 oder 4 Minuten. Das geht, weil Startsprung, Unterwasserphase, wenn sie das hinkriegen, dann müssen sie nicht mehr so viel schwimmen und das können die dann immer noch aus sich rausprügeln irgendwie.
Ja, ja,
aber die 50er, das klappt schon nicht mehr. Und wenn es dann auf 100er geht, habe ich auch schon gemacht in Hamburg. Die Hamburger, die zuhören, werden sich erinnern an die 6x100 Max, die wir gemacht haben, mit sogar kürzerer Startzeit. Da war dann schon das große Sterben hinten raus. War allerdings auch zu einem anderen Zeitpunkt und in dem Sinne auch gewünscht.
In dem Sinne auch gewünscht. Ja klar, ein 25er mit Start, Tauchphase, Übergang, bist du in der reinen Überwasserschwimmzeit ja voll im Sprintbereich. Das ist ja, das sind ja Welten, das stimmt. Schön. Nee, gefällt mir die Serie. Ich freue mich drauf.
Ja, ich freue mich auch jedes Mal drauf. Es ist immer wieder ein Highlight. Ist sozusagen der große Höhepunkt jetzt in der Taper-Phase. Und danach werden die Belastungen tatsächlich angepasst, werden kürzer, werden sehr individuell und speziell. Heute wird das noch so ein kleines Team-Ding. Wie gesagt, da machen fast alle mit. Da dürfen dann heute auch mal die 200-Meter-Schwimmer, wie gesagt, bis auf die eine 200-Brustschwimmerin, machen das alle mit, damit man wirklich auch gegeneinander immer voll geht. Das schadet einfach nicht, auf hohe Geschwindigkeiten zu kommen, auch für einen 200-Meter-Schwimmer nicht.
Ja.
Man muss nicht immer nur Schnittzeiten machen. Man kann auch mal ballern.
Ja, ja, du willst die Schnittzeiten ja auch erhöhen. Du willst ja auch hatten wir, glaube ich, auch schon oft genug. Du musst ja erstmal so und so schnell sein, um dann einen Ticken langsamer als deine Schnittzeit auszugeben. Also 200 Meter Schwimmer gehen gerne in die Richtung, dass ihre 50 Meter Bestzeit sehr nah an ihrer Schnittzeit ist. So richtig wünschenswert finde ich das aber eigentlich nicht.
Ja, also es gibt ja 200 Meter Schwimmer so und so. Die einen kommen eher so richtig, also die können genauso gut 400 und 800, 1500 hoch. Das geht dann alles. Die kommen halt echt mehr über diese Ausdauerkomponente. Und dann gibt es die 200 Meter Schwimmer, die eher auch noch 100 schwimmen und vielleicht sogar 50 und wirklich vorne eine hohe Geschwindigkeit haben und irgendwie probieren, durch 200 durchzukommen. Sind in dem Sinne zwei völlig unterschiedliche Sportler, die mit völlig unterschiedlichen Strategien am Ende auf das gleiche Ergebnis kommen. Von daher muss man das ein bisschen differenzieren. Aber meiner Meinung nach, wenn man im Mittelstreckenbereich unterwegs ist und 200 Meter macht oder so, dann muss man auch mal richtig schnell schwimmen können.
Ja, ja. Dann sagst du ja, also die dann die 400 und 800 noch machen, die 400 Kraul sind nicht mehr der Sprint, der die 200 sind.
Nee, absolut nicht.
Naja. Guck, jetzt haben wir ja doch noch intensiv übers Schwimmen gequatscht.
Ja, total.
Also, ja, krass, oder?
Völlig überraschend. Ey, jetzt haben wir auch gut meine Einheit heute vorbereitet. Perfekt.
Ja, jetzt weißt du ganz genau, was abgeht. Deine Sportler werden es leider nicht mehr vorher hören. Die wissen wahrscheinlich auch, was abgeht.
Jan, ja, wir sind die Serie schon öfter geschwommen. Also ich glaube, das ist jetzt das dritte oder vierte Mal, dass ich mit meiner Gruppe, seitdem ich in Essen bin, diese Serie mache. Das heißt, inzwischen wissen sie auch, was auf sie zukommt. Sie wissen auch, wie muss ich mich darauf vorbereiten, was mache ich in meinen Pausen, damit ich beim nächsten Mal wieder schnell bin. Das ist natürlich eine Komponente, die man nicht unterschlagen darf. Und auch Vanessas Gruppe, wo die Leute ja gerade bei mir dabei sind, auch die sind da schon ein- oder zweimal geschwommen. Also für keinen dürfte es Neuland sein. Und wenn man mal abfragt, und das habe ich am Anfang der Saison gemacht, was denn so die Lieblingsserie über eine ganze Saison von den Sportlern ist, dann haben die meisten gesagt, diese 6x50. Deswegen gehe ich davon aus, dass heute richtig Alarm im Becken ist. Also da wird das Wasser brennen.
Also ein Fest für alle.
Jawohl.
Schön. Jan, du hast gesagt, du hast nicht so ultra viel Zeit, aber eine Frage muss ich dir dringend noch stellen. Sie hat mich gestern Abend, ich bin ja jetzt ein bisschen mehr in den Breitensport zurückgerutscht, also eigentlich total viel mehr zurück in den Breitensport im Schwimmen gerutscht, und hatte dann eine recht hitzige Diskussion mit zwei Kolleginnen, beide aber auch Mütter und beide aber nie so im Leistungssport, wie ich es bin. Und vielleicht ist meine Ansicht da ein bisschen verzerrt. Jetzt frage ich natürlich dich auch mehr, um meine Ansicht zu bestätigen, ne? Weil du kommst ja aus einem ähnlichen... Egal. Was hältst du davon, wenn man einen Wettkampf veranstaltet und in diesem Wettkampf Prämienläufe ausrufen möchte, also Läufe, wo der Laufsieger eine kleine Prämie kriegt, das aber nur bei den ersten 4 Läufen eines jeden Wettkampfes machen möchte?
Muss ich darauf antworten?
Bitte.
Ja, halte ich gar nichts von. Warum? Also ganz ehrlich, warum denn dann nur für die ersten 4 Läufe? Also verstehe ich nicht. Entweder man macht das, ich finde es sowieso... Oh, weil das so ein Glücksspiel ist. Und ja, dann freut man sich, wenn man im Prämienlauf ist, aber der nächste Lauf hat dann schon wieder deutlich weniger Bock, weil er keine Prämie kriegt. Ich habe lange keine Prämienläufe mehr erlebt, muss ich sagen. Irgendwie, ja, weiß ich nicht. Vielleicht liegt es an den Wettkämpfen, wo ich bin, dass es da überwiegend so einen Vorlauf-Finalmodus gibt und man dann im Finale irgendwas kriegt, wenn man da unter den ersten drei Platzierten ist. Aber ich finde das System der Prämienläufe ehrlich gesagt nicht so geil. Und wenn man dann wirklich nur die langsameren Läufe macht, damit man quasi den Sportlern, die an einem Wettkampf teilnehmen und nicht eine Medaille gewinnen können, dass man denen eine Chance gibt, etwas zu gewinnen. Ja, das ist halt ein breitensportlicher, ein sozialer Ansatz, ist nicht unbedingt meine Welt, aber ich kann schon die Vereine verstehen, warum sie das machen. Sagen wir es mal so, ganz diplomatisch.
Okay, gehe ich fast gegen alles konträr. Ich kann es überhaupt nicht verstehen, wenn du das so machst. Bin aber ein großer Fan von Prämienläufen. Also ich mag Prämienläufe, gerade wenn sie ausgelost sind. Ne? Eben, ich finde diesen sozialen Gedanke, der dahinter steckt, zu sagen, wir machen Prämienläufe, eben damit auch die in der Regel keine Medaillen gewinnen können, weil sie, sagen wir mal, leistungsorientierten Breitensport. Ne? Die wollen ja alle auch Bestzeiten schwimmen, aber eine Bestzeit alleine ist irgendwie auf Dauer, gewinnt halt keine Medaillen wie die anderen. Ne? Deswegen finde ich Prämienläufe ganz nett. Ich habe mich auch immer tierisch gefreut, wenn ich in einem war, habe mich aber auch nicht so geärgert, dass ich, wenn ich im Keim war, weil wurde ja ausgelost. Ich finde aber die Idee zu sagen, wir machen nur die ersten vier, weil ihr nie gewinnt. Ne? Also ihr seid die Schlechten, ihr kriegt jetzt Prämienläufe. Boah, das geht mir richtig gegen den Strich, der Gedanke. Also ich finde die so, also ich könnte das dann als Sportler gar nicht richtig ernst nehmen, weil ich das Gefühl hatte, da sitzt jemand, der tätschelt mir so über den Kopf und sagt, ja komm, darfst du auch mal. Ja, ist ja gut. Und das geht mir voll auf den Keks, der Gedanke.
Ja, also, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht richtig, wie ich dazu stehen kann. Ich fand es natürlich früher auch geil, wenn ich in einem Prämienlauf war und das hat mich motiviert und ich habe mich dann auch über die Prämie gefreut. Aber am Ende finde ich, und wenn du sagst, leistungsorientierter Breitensport oder halt auch wirklicher Leistungssport, ganz ehrlich, am Ende muss für mich als Sportler erstmal das Größte sein, die Zeit, die ich erreicht habe, eine neue Bestzeit, das muss über allem gehen. Und wenn das dann noch für eine Medaille reicht, ja, super. Ja, weiß ich nicht. Also ganz, ganz schwierige Frage, finde ich.
Ja, natürlich, die Zeit, die reine Bestzeit ist so das Ding. Ne? Wir haben ja auch vor ein paar Folgen erst drüber gesprochen, wie individuell Leistung ja eigentlich auch zu sehen sein sollte. Ne? Klar, die eigene Bestzeit ist ein ziemlich gutes Maß, um eine Leistung zu messen. Man kann aber auch darüber hinausgehen und sagen, hey, eine Teilnahme an dem und dem Wettkampf. Ne? Und das reicht ja, wenn es eine Bezirksmeisterschaft ist. Ne? Das ist der erste Qualifikationswettkampf, du kannst daran teilnehmen, voll geil. Ne? Verstehe aber auch so ein bisschen, dass diesen Menschen von extern die Wertschätzung total fehlt. Je nachdem, aus welchem Elternhaus du noch kommst, ne, hatte die eine Mutter auch ein Beispiel, also die eine Kollegin, Mutter, Kollegin, das Beispiel gebracht, dass sie in ihren Trainerjahren, ist eine ältere, irgendwann mal auch ein Kind hat die 50 Meter Schmetterling schwimmen lassen, ein kleineres, weil sie genau wusste, tritt sonst keiner an. An sich hast du da in einem fairen Wettkampf den ersten Platz geholt, jeder andere hätte melden können, alles cool. Ne? Wenn die Mutter dann hingeht und sagt, ja, ist doch scheißegal, weil du bist erster von eins geworden, ist auch nicht cool. Kann man noch okay vermitteln und so, ne? Aber trotzdem, irgendwie kann ich schon verstehen, dass auch der Wunsch da ist, von externen in irgendeiner Form eine Anerkennung zu kriegen. Die meisten Kids, die jede Medaille abholen oder die DJM schwimmen, NRW-Meisterschaften schwimmen, für die bedeutet natürlich bei einer Stadtmeisterschaft eine Medaille nicht viel und für jemand anderen würde sie viel bedeuten.
Und genau deswegen, so, und jetzt komme ich nämlich, weil das Thema gerade auch bei uns ist, und genau deswegen wäre mein Vorschlag oder ist mein Vorschlag gewesen, dass man die wirklich Leistungssport machen und die eine Woche vorher eine deutsche Jahrgangsmeisterschaft schwimmen, dass die einfach nicht an der Stadtmeisterschaft teilnehmen und so der Weg frei ist für die in ihren Vereinen 3-4 Mal die Woche in ihrem Training ja auch hart arbeiten auf ihre Art und Weise. Und dann ist der Weg mal frei, weil sind wir mal ehrlich, wenn ich mit meiner Gruppe da ankomme, dann wird kein anderes Mädchen im Jahrgang 2005 irgendwas gewinnen, wenn meine Leute antreten. Das ist einfach so. Aber das ist ja auch völlig in Ordnung, weil die machen 8-9 Mal die Woche leistungssportliches Training. Natürlich sind die schneller. So, und dann kommt man aber mit diesen Prämienläufen und probiert die dann ja quasi diese ersten Läufe in dem Sinne schön zu reden. Und ich sehe allerdings noch ein ganz anderes Problem.
Das Schönreden ist eben das, was mir gegen den Strich geht. Du versuchst Leuten was schön zu reden und das geht mir auch gegen den Strich. Mit Losen, ne, dann hat vielleicht auch der letzte Lauf mal einen Prämienlauf. Und trotzdem haben die in den ersten Läufen auch mal Prämienläufe, worüber sie sich freuen können. Also da kann ich mich echt mit abfinden. Bei einer Meisterschaft fände ich Prämienläufe natürlich völlig fehl am Platz, weil da geht es ja wirklich darum, wer wird Stadtmeister. Dafür gehst du zur Stadtmeisterschaft. Ne? Alternativ hatte ich mir gestern Abend beim Essen mit meiner Freundin auch überlegt, genau deine Idee. Man veranstaltet Wettkämpfe, wo eben diese Leute, die immer alles absahen, weil sie eben im Leistungssport sind, weil sie an irgendeinem Punkt in ihrer Laufbahn etwas geschafft haben, was andere nicht geschafft haben oder auf einem Leistungsstand waren, wo andere halt noch nicht waren. Ne? Und da geht die Schere dann ab da natürlich auch steil und weit auseinander. Klar, kann man sagen, ist unfair, aber letztendlich, naja, das Leben ist nicht immer fair. Ne? Wenn ein Kind nicht richtig groß wird, dann sind die Chancen zum Beispiel einfach auch nicht so gut. Egal, ich verzettel mich. Du hattest einen ganz anderen Punkt. Ich wollte dir ja eigentlich nur zustimmen.
Ja, wie auch immer, aber ich sehe tatsächlich bei den Prämienläufen jetzt eine ganz andere Gefahr noch, wenn man das mit den ersten vier Läufen macht. Es war jetzt Corona-Zeit, die sind ewig keine Wettkämpfe mehr geschwommen. Also da wird ja, also sind wir mal ehrlich, auch da wird eine absolute Chancenungleichheit sein. Und also,
ja, und was machst du mit Leuten, die eine 0-0-0-0-0 ja, melden? Ne?
Korrekt, genau.
Andere Idee, du hast nur 6 Läufe. Im vierten Lauf ist ein kleiner Junge, der immer alles gewinnt. Im 6. Lauf ist ein älteres Kind, das natürlich einfach aufgrund seines Alters die 50 Kraut vielleicht schneller schwimmt als das jüngere Kind, das 2 Läufe vorher ist. Der Ältere, der schneller schwimmt als der Jüngere, gewinnt aber nie eine Medaille. Ne, ist alt, ist weit abgehangen, aber aufgrund seines Alters nicht mehr in diesen geschenkten Prämienläufen. Der kleine Junge in Lauf 3, der in seinem Jahrgang sowieso immer jede Medaille abholt und vielleicht sogar noch irgendwie eine Gesamtwertung bei einem Wettkampf oder so, der ist in dem Prämienlauf, einfach weil er da kleiner ist. Da fallen mir auch einfach rein umsetzungstechnisch direkt mal ein paar Ideen ein, warum das keine gute Idee ist.
Ja, grundsätzlich bin ich im Leistungssport zu Hause und meiner Meinung nach brauche es diese Prämien in dem Sinne nicht. Aber das ist halt meine Meinung. Es ist ein sportlicher Wettkampf und da sollen die Besten ausgezeichnet werden. Das macht einen sportlichen Wettkampf seit eh und je, seit der Antike aus. Dass die ersten 3 oder was, dass die mit einer Medaille belohnt werden, dass bis Platz 8, weiß ich nicht, ist ja meistens die Leute mit einer Urkunde belohnt werden und dass die danach halt leer ausgehen. Und wenn sie wirklich einen sportlichen Gedanken haben und dieses Wettkampfsport, ja, diesen ganzen Wettkampfsport wollen, dann müssen sie sich im Training den Arsch aufreißen und dann probieren, erstmal in die Urkundenränge und später in die Medaillenränge zu kommen. Das ist halt mein Ansatz von Sport, aber ja, ich bin auch absolut Leistungssport geprägt, das muss ich ganz ehrlich sagen.
Das mit dem Arsch aufreißen lässt jetzt natürlich tatsächlich außer Acht, dass einfach nicht alle die gleichen Voraussetzungen haben. Manche Kinder hatten einfach Pech und haben im falschen Verein angefangen schwimmen zu lernen und hatten da nicht die Möglichkeiten oder so. Aber letztendlich wird auch nicht jeder Bewerber bei einer Bewerbung in irgendeiner Firma genommen, ne, weil die Besten werden eben nur genommen. Und warum du da gelandet bist, interessiert in diesem Wettkampf nicht. Das stimmt schon. Nichtsdestotrotz, in einem Prämienlauf kriegt ja auch nur der Gewinner des Laufes was. Ne? Also da wird dann auch wieder der Wettkampf. Aber egal, es geht mir da gedanklich halt darum, dass jeder auch mal irgendwie von außen eine Bestätigung für seine Leistung kriegt. Da kann man sich noch ganz andere Konzepte ausdenken, dass vielleicht auch einfach die Trainer in ihren Trainingsgruppen viel mehr daran arbeiten, dass Bestzeiten viel mehr gewürdigt werden und eben vielleicht nicht nur für den Sportler interessant sind oder dass es für jede 10. Bestzeit in der Saison ein cooles Eis gibt oder so, was weiß ich. Ne? Muss jetzt auch nicht überloben, bin ich auch kein Freund von, aber ich verstehe den Ansatz zu sagen, hey, das sind Leute, die haben noch nie was gewonnen, die würden aber gerne mal. Hier eine Kleinigkeit, ne?
Und dann sind sie im Prämienlauf und verlieren und haben wieder nichts.
Ja, dann haben sie wieder nichts.
Ist halt so. Und ja, aber dann sind wir doch genau bei dem gleichen Gedanken, den ich gerade hatte, wenn wir ehrlich sind. So, da
ja, aber du erschaffst doch einfach mehr Chancen. Du erschaffst mehr Chancen,
das ist richtig,
was zu gewinnen, ne?
Vollkommen richtig.
Du könntest auch neue Wertungen einführen.
Ja, dann gibt's jetzt bis zum 10. Platz Medaillen.
Ja,
dann genau. Dann kriegt der 7. eine blaue Medaille.
Ja, das ist natürlich völlig überspitzt, ne, aber bis zum 10. Urkunden. Du hast gerade 8er gesagt, wo ist der 10. der Unterschied? Ne? Also wie gesagt, ich bin von dieser Schenkung kein großer Freund.
Ja, ich glaube, wir sind in etwa gleich mit leichten Differenzen, aber schön, dass wir dieses Thema mal aufgemacht haben. Wurde ja richtig kontrovers hier.
Ja, total. Ne? Wurde aber auch gestern Abend. Was mir noch dazu eingefallen ist, fand ich auch interessant, also es war auch ein Riesenaufreger, an sich finde ich es wirklich schade, dass unsere besten Heimatvereine in Essen zweimal die Woche trainieren können. Das ist tatsächlich nicht so geil. Letztendlich haben viele andere Vereine aber auch gar nicht mehr die Gruppen, wo mehr wirklich nötig wäre. Aber trotzdem fand ich die Diskussion so schön gestern Abend dann, dass das doch unfair sei. Und das finde ich nämlich nicht. Das ist blöd, die würden gerne mehr und das kann ich verstehen. Ich finde auch für Breitensport, für eine Mannschaft, die auf Wettkämpfe hin trainiert, ist zweimal wirklich wenig, um bei einem Kind, das 15 oder älter ist, zu versuchen, nur mit dem Schwimmen eine Leistungssteigerung zu erzeugen. Ich glaube, da muss man vielleicht einfach mal auch von den Wasserzeiten wegdenken. Das ist natürlich blöd, aber ich finde es nicht unfair. Unfair wäre es nämlich dann, wenn die Kinder andere Kriterien hätten erfüllen müssen, um in die Wettkampfmannschaften, die vielen Wasserzeiten haben, zu kommen. Und das war ja zum Glück nicht so. Und da haben wir uns auch sehr lange gestern Abend drüber unterhalten.
Ja, ich glaube, der Breitensport ist ein Feld, über dem man sich sehr lange unterhalten kann, wo ich tatsächlich ja seit langem nicht mehr drin bin. Aber spannend, mal wieder ein paar Geschichten daraus zu hören.
Ich finde es auch total spannend. Ich finde auch total spannend, wie der Verein an sich aufgebaut ist, wie der funktioniert. Wie man sich das von Vereinen vorstellt, ist natürlich alles total weird. Und dann arbeitet man mit Leuten zusammen und versucht an Informationen zu kommen. Und die haben die eigentlich alle einfach nur im Kopf. Und es ist der Wahnsinn. Also Vereinswesen macht mich sowohl sehr unglücklich, als auch, weil es so spannend ist, sehr glücklich bisher.
Aber ich kann dir sagen, alles, was im Verein so nicht läuft oder nicht so gut läuft, ist im Verbandswesen nicht anders. Also, ja, ich habe nun auch schon für mehrere Verbände gearbeitet. Chaos ist überall. Es ist wirklich, naja. So, Felix, ich muss jetzt leider abbrechen, weil ich muss, wie gesagt, Bus fahren und muss noch eine Kleinigkeit essen. Sonst komme ich nicht rechtzeitig zu unserer Wettkampfbelastung heute. Aber das geht natürlich nicht. Da muss ich natürlich pünktlich da sein.
Nein, da muss natürlich pünktlich sein. Ja, komm, dann weg mit dir. Ich wünsche dir ein schönes Training. Ich sage eigentlich mal bis gleich. Wir sehen uns ja gleich. Und euch da draußen, sagt uns ultra gerne mal eure Meinung zu Jan Zett. Super gerne eure Meinung zu, wir beschließen, die schlechtesten 4 Läufe sind Prämienläufe. Generell eure Meinung zu Prämienläufe. Ich würde gerne mal wieder über eure Meinung schnacken in diesen Folgen. Und das war's. Ich wünsche euch was. Auf Wiederhören.
Ja, also alle andere Meinungen, außer dass die 6x50 voll von oben Weltklasse sind, nehme ich natürlich nicht an. Nein, kleiner Spaß. Ich bin gespannt. Vielleicht habt ihr noch andere coole Serien, falls ihr Trainer zuhören oder so. Ich bin immer offen für neue Sachen und freue mich auch, mal was Neues zu hören und auch mal was Neues zu machen. Nach der DJM ist sicherlich wieder ein Zeitpunkt, wo man neue Sachen ausprobieren kann. Von meiner Seite auch ein Ciao und bis nächste Woche. Hat mich gefreut. Sagt weiter, dass es uns gibt. Sagt weiter, dass hier viel über Schwimmen geredet wird, aber nebenbei auch echt Platz ist für privates Zeug von uns beiden und vielleicht auch ein bisschen Unterhaltung, weil wir sehen uns nicht nur als rein Infopodcast, sondern auch als Unterhaltungspodcast und ich glaube, das kommt Woche für Woche wieder durch. Wir machen das hier gerne, wir machen das gerne auch für mehr Leute, deswegen freuen wir uns immer wieder über neue Hörer. Sagt es weiter, schickt uns eure Meinung und bis nächste Woche.
Ciao.